Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Professor Dr. Benjamin Höhne den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Er ist Politikwissenschaftler und W3-Professor für europäische Regierungssysteme im Vergleich an der Technischen Universität Chemnitz.
Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Benjamin Höhne.
Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Frau Lackner.
Guten Morgen, Herr Professor.
Herr Professor Höhne, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Parteien, Wahlverhalten und Demokratieentwicklung. Was war für Sie persönlich der Moment, an dem Sie dachten, das ist mein Thema?
Das ging bei mir ziemlich früh los. Also ich würde sagen, ich gehöre zu den früh politisch sozialisierten Menschen, der wusste, Parteien sind seine Sache, dafür interessiere ich mich, da schlägt das Herz schneller. Und das hat damit zu tun, dass ich in der ehemaligen oder damals in der DDR geboren bin, Ende 1978. Und dort konnte man sich ja eben nicht engagieren. Es gab nur eine Partei, die Einheitspartei, SED. Gab da zwar drumherum noch ein paar weitere Blockparteien, aber im Grunde lag alle Macht bei der SED. Und wenn man da nicht sozusagen zur Nomenklatura gehörte, sondern in einer gewissen systemoppositionellen Stellung stand wie meine Eltern, dann war das 88, 89 eine wunderbare Sache, die ich sozusagen früh mitgestaltet habe, miterlebt habe, als junger Mensch bei diesen Montagsdemonstrationen zugegen sein zu können, für Freiheitsrechte sich einzusetzen und daran mitzuwirken, dass das alte marode System dann auch nicht mehr lange existierte. Und dann kam ja die sogenannte Wende oder dann 1990 auch die deutsch-deutsche Einheit. Das war für mich eine wundervolle Sache, wo ich als Jugendlicher dann auf den Wittenberger Marktplatz gefahren bin und an den Kundgebungen aller Parteien teilgenommen habe, das mit großem Interesse verfolgt habe, dann auch früh politisch engagiert war. Auch in der Schule als Schülersprecher, als bis hin sozusagen zum Kreisschülersprecher, Landesschülersprecher, weil das eben eine ganz, ganz tolle Sache war, dass man sich für das Gemeinwesen einbringen konnte mit seinen Ideen und da auch eine politische Wirksamkeit erzielen konnte. Und von daher war das, glaube ich, so ein Stück weit vorbestimmt, dass ich dann auch im Studium Parteien untersucht habe, dann mit einer größeren praktischen Distanz, mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus. Und dieses Thema mich dann bis heute eigentlich zentral begleitet hatte über den Zwischenschritt der Promotion an der Uni Trier, dann an verschiedenen Universitäten und jetzt eben an der TU Chemnitz.
Wenn Sie heute auf die politische Landschaft schauen, wie steht es Ihrer Einschätzung nach um die Demokratie allgemein? Stabil, angespannt oder ist sie im Wandel?
Ich glaube, dass sich politische Systeme wie auch Gesellschaften ohnehin immer im Wandel befinden. Aber wenn wir jetzt nur auf die Demokratie schauen, dann müssen wir schon eine etwas angespanntere Situation konstatieren. Für mich ist, der aus der DDR kommt, Demokratie keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne also auch ein anderes System. Wenn ich das meinen Studierenden erzähle, dann guckt man mich teilweise mit großen Augen an. Aber wir sind da ja zumindest in der Vorstellung davon, dass es auch ein anderes System auch in Deutschland wieder geben könnte, leider gar nicht mehr so weit entfernt von, wenn wir in das Rechtsaußenspektrum, insbesondere in das Rechtsaußenspektrum uns hineinbegeben, wo man Menschen sieht, die mit der Demokratie abgeschlossen haben, andere politische Ordnungsvorstellungen anstreben. Und insofern machen mir die Entwicklungen der jüngeren Zeit schon bereiten mir sehr viel Sorgen, Kopfzerbrechen. Wir können sagen, dass die deutsche Demokratie eine Konsensdemokratie ist, die vom Konsens lebt, die viele Institutionen, Vorgänge geschaffen hat, die dazu führen, dass Menschen, Institutionen, Akteure miteinander reden, agieren, den Kompromiss suchen müssen. Davon haben wir über Jahre, Jahrzehnte profitiert. Aber nun sehen wir, dass dieser Konsens, diese Mechanismen doch mehr und mehr hinterfragt werden. Teilweise möchte man damit auch gar nichts mehr zu tun haben. Und da blicken ja einige mit großem Interesse auf die bevorstehenden Landtagswahlen im nächsten Jahr. Vielleicht weniger, ein Stück weit weniger als in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, mehr auf Sachsen-Anhalt, aber auch Mecklenburg-Vorpommern, ob dann das erste Mal womöglich doch stärker als bisher an den Grundfesten unserer Konsensdemokratie gerückt wird, nämlich dann, wenn eine Rechtsaußenpartei in Regierungsverantwortung kommen sollte.
Sehen Sie, Herr Professor Hönne, da einen Zusammenhang? Sie haben gerade von Ihrer Jugend berichtet, ehemalige DDR, dass dass die Bürger der ehemaligen DDR Demokratie nicht wirklich gelernt haben über viele Jahre. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Aufstreben dieser rechtskonservativen Partei und dieser Vergangenheit, die kurze Zeit, die sie demokratische Prozesse hatten, haben?
Das taucht ja in dieses Argument in der Diskussion immer wieder auf, warum das ostdeutsche Parteiensystem ein anderes ist als das westdeutsche Parteiensystem. Das hängt nicht nur mit einer stärkeren Rechtsaußenpartei zusammen, auch können wir auf die Linkspartei schauen, auf die kleineren Parteien, Grüne und FDP, die dort eine traditionell schwächere Rolle spielen, die Parteien mit Volksparteienanspruch, die nicht so verbunden sind mit der Gesellschaft, wie wir das aus dem Westen kennen. Ich glaube, dass die Erklärung Faktoren für das, was wir im Osten vorfinden, dass es da andere gibt, die eine größere Rolle spielen als die Vergangenheit in der DDR, die ja sozusagen von vielen nach 1990 schnell abgestreift wurde und viele auch sehr euphorisch auf das geschaut haben, was da kommt. Sicherlich gibt es jetzt auch bei dem einen oder anderen eine Art immer noch Nostalgie. Das sind aber vor allem die ganz alten Generationen. Das sind nicht mehr die mittleren Jahrgänge und die jüngeren Jahrgänge. Die thematisieren viel stärker die schwierige Transformationsphase nach 1990, Massenarbeitslosigkeit in den ostdeutschen Bundesländern, in den neuen Bundesländern, wie man sie damals bezeichnet hat, die dazu geführt haben, dass eben keine Gewöhnung an die Demokratie eintreten konnte, wie wir das aus dem Westen kennen, wo ja es in den 50er Jahren ein Wirtschaftswachstum gab, sodass die Menschen sich ziemlich bald ein Auto leisten konnten, ihr Häuschen bauen konnten, einmal in den Urlaub gefahren sind, dann zweimal sogar im Jahr. Und das sind sozusagen Erfahrungen über den Output, die im Osten so viele nicht sammeln konnten. Und das hat eben dazu geführt, dass diese Demokratie, die neue Demokratie nach 1990 im Osten sich so nicht richtig verankern konnte. Das ist ein Aspekt, da gibt es noch weitere, die eine Rolle spielen. Wir reden aktuell auch sehr stark über Identitäts Fragen, also inwieweit sind Ostdeutsche ausreichend in Führungspositionen der gesamten Bundesrepublik repräsentiert? Und da sehen wir auch bis heute, dass es Defizite gibt, dass es Probleme gibt. Und das ist doch dann, liegt doch dann ein Stück weit auch nahe, wenn die Menschen im Osten das Gefühl haben, dass ihre eigenen Leute nicht ausreichend in Führungspositionen vorrücken können, dass das nicht zuträglich für die Akzeptanz der Demokratie am Ende des Tages sein kann.
Sie sprechen von mehreren Faktoren, Herr Professor Höhne. Was sind für Sie noch so andere bedeutende Faktoren, die den Aufstieg der AfD, ich nenne sie beim Namen, befördert? Sie sprechen von dem Nicht-Teilhabe an Führungspositionen. Wir hatten das Thema Demokratie nicht gelernt oder nur kurze Zeit. Was sind für Sie noch andere Faktoren, die das mitbedingen?
Ich glaube, wir müssen an der Stelle auch über die im Osten schwächere Zivilgesellschaft sprechen. Ich hatte ja das Privileg, an der Uni Münster die Professur für vergleichende Politikwissenschaft zu vertreten. Und wenn ich dann mal mich in die Stadt begeben habe und dort versucht hat, die AfD eine Kundgebung zu organisieren, dann war die Zivilgesellschaft dort sehr stark aktiviert. Das ging von der CDU bis hin zu NGOs, zu linken Bewegungen, die dann auf der Matte standen, um dem etwas entgegenzusetzen. Und die Zivilgesellschaft dort ist natürlich eine ganz, ganz andere, als wenn wir hier in Sachsen mal in die Sächsische Schweiz gehen. Und was meine ich damit? Also die großen Organisationen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die waren von vornherein geschwächt durch das DDR-Erbe. Also es war ein säkularisierter Staat. Kirchen hatten nur noch eine Randposition im Grunde inne. Gewerkschaften waren viel, viel schwächer vertreten. Es fehlte in der Zivilgesellschaft an Know-how, an Ressourcen, an Organisationskraft. Aber wer war da? Das waren ziemlich früh sozusagen Kameradschaften, die nach 1990, kenne ich auch aus meiner eigenen Jugendzeit leider Gottes, das Feld beackert haben und politische oder soziale Angebote unterbreitet haben. Das ist bis heute ein Phänomen, dass wenn man in die ländlichen Regionen im Osten geht und schaut, wer ist da noch zugegen? Das ist die Freiwillige Feuerwehr in der Regel, vielleicht ein bisschen Sport und dann sind es schon tatsächlich rechte Personen, die dort Angebote unterbreiten. Und das ist natürlich dann sozusagen auch wiederum nicht der Demokratie zuträglich, sodass ich sagen würde, die Ostdeutschen sind nicht per se rechtsextremer eingestellt als die Westdeutschen. Die Gesellschaft nur ist dort weniger resilient, um diesen Machenschaften etwas entgegenzusetzen. Und das zog sich dann über Jahre, Jahrzehnte und bildet sowas wie ein natürliches Umfeld der AfD inzwischen. Also man muss auch an die Gesellschaft, bei der Gesellschaft ansetzen. Und ein weiterer Punkt, Frau Lackner, weil Sie danach gefragt haben, es geht auch heutzutage mehr und mehr um politische Selbstwirksamkeit. Wir werden über Output, was wir am Anfang gesagt haben, mit dem Häusle, mit dem in den Urlaub fahren, immer weniger dafür sorgen können, dass Menschen sich mit ihrer Demokratie verbinden, dass sie sich da sehen, sondern wir müssen viel stärker als bisher auf den Input gehen, also auf die Legitimation durch Verfahren, durch Mitwirkung in Parteien, außerhalb Parteien. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da müssen wir die Demokratie auch ein Stück weit reformieren, müssen die Demokratie fitter machen in den Parteien, außerhalb der Parteien. Parteien empfehle ich dann immer, sich zu öffnen, mal zu experimentieren mit Vorwahlen, darüber nachzudenken, Bürgerinnenräte außerhalb der Parteien viel stärker zu machen. Also da gibt es eine ganze breite Palette an Möglichkeiten, die man gehen kann, um diese Input-Legitimität zu stärken.
Jetzt haben Sie eine Erklärung gegeben, warum es eher im Osten von Deutschland so aussieht. Aber im Westen ist es ja jetzt nicht groß anders. Also vielleicht nicht ganz so von den Zahlen, von den Prognosen her. Aber wenn ich jetzt auf die letzten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen schaue und gucke da zum Beispiel nach Gelsenkirchen, da hatten wir auch einen direkten Kampf um die Stelle der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters. Im Westen war man ja gewohnt an Demokratie. Also das, was Sie jetzt gesagt haben über die ehemalige DDR, dürfte dann ja auf den Westen nicht zutreffen. Dann müsste ja der Westen ja komplett oder auch der Norden und der Süden, der gesamte Teil oder die alten Bundesländer, wenn wir es nochmal so bezeichnen, müssten dann ja komplett resilient gegen sowas sein und sagen, wow, wir sind in der Demokratie aufgewachsen, wir kennen sie nur so, wir haben sie zu schätzen gelernt, dann ist es doch gut so, wie es ist.
Richtig, Herr Schmidt, kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen, über das wir sprechen, das sich nur früher und wie im Brennglas im Osten der Republik zeigt, aber mit einiger Verspätung auch durchaus im Westen jetzt schon zu sehen ist und auch dort sich im Zuge der Krise der Demokratie weiter verschärfen wird. Davon gehe ich aus. Insofern kann man mit dem Blick auf den Osten auch sicherlich einiges lernen und vielleicht einiges auch anders machen, vielleicht auch besser machen, als man das hier in der Vergangenheit gemacht hat. Und das würde ich sagen, ist eben auch wieder das Problem mit dem Output, also diese starke Output-Orientierung im Westen, die dort auch schwieriger wird zu realisieren, wenn wir an Klimawandel denken, an die Verwerfungen, die damit einhergehen, wenn wir an die internationalen Sicherheitskrisen denken, also Angriffskrieg in der Ukraine, Abwehrkampf der Ukrainer gegenüber Russland. Das kommt ja näher über die baltischen Staaten, Polen, aber auch nach Deutschland. Da gehen wir ja einige Schritte mit der Politik, aber da wird auch noch viel mehr von uns abverlangt werden in der Zukunft. Dann sehen wir, dass die gesamte Weltordnung sich neu sortiert, angetrieben von Donald Trump, der viel stärker auf die nationale Karte, die Eigeninteressen der USA setzt, weg vom Multilateralismus geht. Also das wird dann in der Summe wahrscheinlich schon dazu führen, dass die Demokratie, die Anerkennung der Demokratie in Deutschland weniger über den Output gelingen kann und mehr über den Input organisiert werden müsste. Und dann sehen wir eben die rechtspopulistische Herausforderung, die ein alternatives Angebot unterbreitet zu den bisher etablierten Parteien, aber sie möchte vor allem selbst davon profitieren, ohne das demokratische System voranzubringen, zu verbessern. Im Zweifelsfalle möchte sie es abschaffen. Da würde ich mit Blick auf Polen, auf Ungarn argumentieren, wo wir sehen, was passiert, wenn Rechtsaußenparteien an die Macht kommen. Nämlich sie legen Hand an das freie Mediensystem, an das Gerichtswesen. Sie haben ein Problem mit dem Pluralismus, also mit dem Dasein anderer Parteien neben ihnen. Das hat mit unserer ursprünglichen demokratischen Vorstellung nur noch wenig zu tun. Ja, und insofern haben Sie recht, eine gesamtdeutsche Herausforderung, vor der wir stehen.
Denken Sie, Herr Professor Höhne, oder wissen Sie das? Gibt es dazu Studien, Erkenntnisse? Ist diese Frage schwebt mir schon seit Monaten und längerer Zeit im Kopf. Wissen diese Menschen, die die AfD wählen, eigentlich, was sie tun und welches System sie vermutlich zu erwarten haben? Das heißt, denken Sie das bis zum Ende durch, was passiert, wenn?
Ja, gute Frage. Da hat sich die Diskussion, die Debatte auch ein Stück weit gewandelt. Wir haben ja oft wenn wir die AfD-Wahl interpretiert haben, von einer Protestwahl gesprochen. Das war immer so ein Stück weit, um das auch argumentativ etwas herunterzunehmen, um das nicht zu skandalisieren. Weiß ich nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber man hat das so ein bisschen argumentativ abgebaut mit dieser Protestwahl und das sehen wir kaum noch. Also es hat sich schon mit Blick zumindest auf den Osten gewandelt, dass argumentiert wird, die Menschen wissen sehr genau, zum Beispiel in Thüringen, wen sie dort wählen, wofür Herr Höcke als Landesvater seines Verbands steht und entscheiden sich bewusst dafür. Also das Verständnis hat doch deutlich abgenommen, das als eine Protestwahl zu erklären. Und ich glaube, da ist was dran, auch wenn man sieht, dass es die AfD ja nun inzwischen seit 2013 gibt, also über eine Dekade. Sie hat eine Stammwählerinnenschaft inzwischen herausgebildet. Also das sind treue, das ist die Figur des treuen Wählers, der unabhängig von der Performance seiner, ihrer Partei zu dieser Partei hält, ihr gegenüber loyal eingestellt ist und sie eben für das wählt, was sie programmatisch, ideologisch verspricht. Dieses Protestwahlmotiv kann man dann vielleicht eher auf Parteien noch beziehen wie die Schill-Partei in Hamburg oder auf Parteien, die mal kurzfristig aufploppen, wo sich kurzfristiger Unmut gegenüber den etablierten Parteien artikuliert, aber nicht mehr bei der AfD, die eben inzwischen ein Milieu, ein eigenes Milieu auf ihrer Seite als Vorfeld etabliert hat. Und insofern glaube ich schon, dass zumindest der harte Kern innerhalb dieses Milieus, wo wir auch durchaus Rechtsextremisten vorfinden, gar nicht mehr mit dieser Demokratie etwas zu tun haben wollen und es sie woanders hinzieht. Das muss man beim Namen benennen und dementsprechend auch politische Schlussfolgerungen ableiten für die anderen Parteien. Das ist die CDU ja immer besonders gefordert, weil sie ihr einfach auf einer Links-Rechts-Skala näher steht als die linken Parteien, wie sie damit umgehen sollte, müsste. Und dann ist es ziemlich klar, dass da Hopfen und Malz verloren ist, wenn es darum geht, also den harten Kern, den extremistischen Kern, wieder in das demokratische Spektrum zurückzuholen. Da würde ich sagen, das ist fast unmöglich. Sicherlich soll man gar keine Menschenseele aufgeben, würde man jetzt in der Kirche argumentieren, aber das wird schon sehr, sehr schwer. Deshalb vielleicht die wenigen Ressourcen, die knappen Ressourcen, die man in den anderen Parteien hat, darauf konzentrieren, dass man eher an der Schale bleibt bei den Menschen, gerade auch jungen Menschen, die vielleicht das erste Mal die AfD gewählt haben, also wo noch etwas zu machen ist, argumentativ.
Das heißt aber, wenn ich das zusammenfasse, dass Menschen sehenden Auges in, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, wenn wir jetzt von dem Spektrum der demokratischen Ordnung weggehen in Richtung diktatorische Verhältnisse, quasi diktatorische, eher autokratische Verhältnisse gehen, dass das Menschen absichtlich anstreben, wenn sie sagen, sie wissen, was sie tun. Und dann ist meine Frage, sehen Sie das so, dass das in diese Richtung geht? Und warum? Was ist das Motiv, das zutiefst liegende Motiv in Richtung, weil der Rechtsextremismus zentriert sich ja letztendlich dann in einem diktatorischen, autokratischen System?
Genau, wir sprechen da von den Autokratien, von der Diktatur würde ich erstmal noch nicht sprechen, aber es besteht immer die Gefahr, dass man wie auf einer schiefen Ebene dann immer weiter hineinrutscht, wenn einmal eine negative Dynamik beschritten worden ist, auch was andere Phänomene anbelangt, wie Rechtsextremismus, wie Rassismus. Das kann dann natürlich alles, wenn man einmal auf so einer autoritären Ebene sich befindet, viel schärfer hervortreten. Das wird sicherlich nicht am Anfang der Machtübernahme von außen Rechtsaußenparteien zu beobachten sein, aber die Gefahr ist da und für den Rechtspopulismus ist der Rechtsextremismus im Grunde die Kernideologie, auf die er zurückfällt. Daran gibt es auch nichts zu deuten. Ja, was sind die Ursachen? Ich glaube, das hat mit der Krise der repräsentativen Demokratie sehr viel zu tun. Über die muss man auch sprechen. Da gibt es viele Defizite. Also inwieweit ist die repräsentative Demokratie mit den großen Herausforderungen unserer Zeit in der Lage, adäquat umzugehen? Das betraf, ja, wenn wir in die jüngere Vergangenheit gehen, die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise, wo sich Frau Merkel und andere ja dann hingestellt haben und argumentiert haben zu dem, was man da tut, im Verbund mit der Troika, um Staaten zu retten, das Währungssystem zu retten, gibt es keine Alternative. Das müssen wir jetzt alle so in Kauf nehmen. Da ging es um Bankenrettung, da wurde sehr viel Geld an die Hand genommen. Und dann ist das Erleben der Menschen vor Ort, gerade in strukturschwachen Regionen, doch ein anderes, dass da oftmals für die einfachsten Dinge keine Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, was sozusagen zu Frustration mit der repräsentativen Demokratie führt. Das ist nur ein Beispiel. Das können wir auch auf die Debatte beziehen, das können wir auf den Klima-Umweltschutz beziehen, wo ja massive Herausforderungen vor uns stehen. Und das sagen Klimaforscher, das, was wir heute nicht angehen, morgen viel, viel teurer wird, um es in den Griff zu bekommen. Und da sehen wir schon doch auch, dass die repräsentative Demokratie, die liberale Demokratie mit ihren Parteien, mit ihren Parlamenten eingebettet in ein Mehrebenensystem in Europa offenbar doch sehr schwerfällig ist und die großen gravierenden Herausforderungen unserer Zeit nur sehr langsam und für viele nicht zufriedenstellend angeht. Und da kommen die Rechtspopulisten und bieten Lösungen an, vermeintlich einfache Lösungen, damit umgehen zu können. Das ist im Grunde, was ihre Ideologie anbelangt, ein Zurück ins Vorgestern oder ins Gestern, in die gute alte Zeit, wo wir es uns wieder gemütlich machen können. Das bieten sie an. Und wenn man dann schaut, was die anderen Parteien so anzubieten haben an positiver Zukunftsvision, dann ist da oftmals nicht so viel, zumindest nicht sowas, was Massen begeistern könnte. Also auch an dieser Stelle muss man arbeiten. Und insofern glaube ich, ist es, weil zu Ihrer Frage, Frau Lackner, ist es so, dass die Menschen eben diese Ineffizienzen, die Probleme der repräsentativen Demokratie sehen, aber nicht bereit sind oder keine Lösungsansätze dafür sehen, daran zu arbeiten, wie man es konstruktiv, positiv besser machen kann, sondern dann sozusagen auf dieses Angebot von Rechtsaußenakteuren zurückgreifen, die eben Versprechen haben, von denen wir alle wissen, dass so kein Staat zu machen sein wird in Zukunft.
Wissen das die Wähler auch?
Ja, gute
Das ist
Frage.
die Frage. Wissen Sie es oder denken Sie es nur, dass Sie es wissen?
Ich glaube schon, dass wenn man da genauer hinschaut, auch einige durchaus Skepsis gegenüber den Versprechen der Rechtsaußenparteien haben, dass sie das schon auch erkennen können, dass da vieles an Versprechen nicht einzuhalten sein wird. Das glaube ich schon. Aber Sie sagen sich, die anderen Parteien, die demokratischen, die haben uns ja über Jahre viel versprochen und wenig passiert. Und deshalb gehen wir jetzt zu denen. Bis hin, das würde ich auch sagen, ist da manchmal vielleicht auch so eine Art Zerstörungslust zu beobachten bei einigen, eben an den gegenüber den Mechanismen der liberalen Demokratie und ihren VertreterInnen.
Warum reagieren dann die Parteien so zögerlich? Ich meine, jetzt kam die bekannte Stadtbildäußerung, die war sicherlich auch gedacht, um so ein bisschen vom rechten Rand zu fischen, aber das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht die Lösung aller Sachen. Oder wir führen wieder Grenzkontrollen in Europa ein, obwohl wir ja gerade die Freiheit mögen, in Europa ohne Grenzkontrollen zu leben. Das kann es ja nicht gewesen sein. Warum halten sich die Parteien, die ja wissen, was gerade passiert, und ich meine, das, was ja auch die AfD macht, das kann man ja vorhersehen und man weiß ja, was damit bezweckt ist. Aber warum haben die Parteien, die anderen Parteien, so wenig entgegenzusetzen?
Also sie sind sehr stark in ihrem eigenen Referenzsystem, die Parteien. Jede Partei schaut erstmal auf das, was intern bei ihr passiert. Da geht es immer um Machtverteilungsfragen. Da geht es darum, wer setzt sich durch, mit welchen programmatischen Vorstellungen. Da sind viele von ihnen in verantwortlichen Positionen in Parlamenten, in exekutiven Ämtern. Und das führt dann doch schon zu einer größeren Distanz zur eigenen Basis, die auch brüchiger geworden ist, noch mehr zur eigenen Wählerschaft. Und da sehen wir, dass bei der AfD wiederum doch einiges anders läuft. Da gibt es eine stärkere politische Agilität, doch auch neue Wege zu gehen, jenseits der etablierten Repräsentationsmechanismen, der etablierten innerparteilichen Verfahren sich aufzustellen. Also es gibt ein hohes Demokratieniveau nach wie vor in der AfD. Wir sehen, dass da nicht nur der Akademiker, Mann fortgeschrittenen Alters sitzt, sondern auch eben Figuren wie Tino Chrupalla, Handwerkermeister, nach vorn kommen ohne akademischen Ausbildungsweg. Und das heißt, allein mit ihrer Sprache sind sie dann oftmals näher an dem Milieu, das sie vertreten wollen. Also die Schlussfolgerung für die anderen Parteien wäre die: öffnet euch, modernisiert interne Verfahren, setzt auf eine breitere deskriptive Repräsentation, dass sich da mehr Menschen als bisher wiederfinden. Weil das ist schon das Muster von der Linkspartei bis zu CDU, CSU, dass es vor allem Parteien sind, die von Akademikern betrieben, gemacht werden, und andere Gruppen doch da sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, Zugänge zu finden. Und das bedeutet dann wiederum auch, dass diese Gruppen, die Schwierigkeiten haben, Zugänge zu finden, bei Wahlen vielleicht gar nicht erst wählen gehen oder aber dies nur mit einem gewissen Vorbehalt tun.
Das ist interessant, weil in dem Gespräch mit Sigmar Gabriel hatte er genau dasselbe gesagt, dass er gesagt hat, wenn man sich jetzt Mitgliedertreffen der SPD anguckt, sind die sehr akademikerlastig und berücksichtigen gar nicht mehr die Handwerksberufe oder die Vielfalt der Berufe, sondern sie sind auf eine spezielle Klientel ausgerichtet und dass man schon Probleme damit hat, überhaupt sich an alle zu wenden, dass man gar nicht mehr oder eine Zeit lang gar nicht mehr vielleicht auch alle erreichen wollte, sondern gesagt hat, wir haben eine Basis vielleicht im Akademikerbereich und die reicht uns.
Ja, und da kommt auch noch hinzu, dass dieses Thema auch in der Wissenschaft sehr unterschiedlich gesehen wird. Wir sprechen da über deskriptive Repräsentation, substanzielle. Und es wird dann immer argumentiert, es geht doch um die substanzielle, für wen Politik gemacht wird. Und dann kann doch auch, meinetwegen, der ältere Mann, der Sigmar Gabriel, in der SPD Politik für Frauen machen oder für Menschen mit Migrationshintergrund. Bis zum gewissen Grad ist da was dran. Und Parteien sind große, komplexe Organisationen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn wir jetzt bei Gabriel bleiben, dass er dann vielleicht doch schon Schwierigkeiten hat, anziehend auf jüngere Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund zu wirken, die dann einfach sagen, der kennt jetzt bestimmte Diskriminierungserfahrungen vielleicht nicht, die ich als Frau eben fast jeden Tag irgendwo haben kann. Oder der ist auch nicht geflüchtet und bringt dann da auch Schwierigkeiten mit sich. Also insofern ist es, glaube ich, schon ein Thema, dass wir viel stärker als bisher auch über die deskriptive Repräsentation sprechen müssen und nicht nur über die substanzielle.
Wenn Sie den Parteien was empfehlen würden, wir haben sehr lang über die Situation gesprochen. Was würden Sie Parteien raten, empfehlen, nicht nur im Umgang mit der AfD, sondern was muss passieren? Was muss sich ändern in diesem Land, in der Parteienlandschaft, in den Regularien, damit dieses rechtsextreme Gedankengut hier weiter zunimmt. Wir haben ja das Problem nicht nur in Deutschland, wir haben es ja, Sie haben vorhin Ungarn und Polen erwähnt, Österreich ist jetzt auch nicht ein glänzendes Beispiel. Das heißt, das Phänomen haben wir ja weltweit. Also was muss passieren, um dem Einhalt zu gebieten? Oder ja.
Ja, Frau Lackner, also das ist ein weites Feld, da könnten wir eine ganze Vorlesung machen, aber vielleicht können wir mal ein paar Punkte einfach rausgreifen. Ich glaube, auf der strategischen Parteiensystemebene weiter die Brandmauer, ganz wichtig. Ich würde da auch anders als in der Vergangenheit wurde gesagt, naja, weil die Brandmauer so hoch aufgezogen wurde, der Herr Röder zum Beispiel, ist die AfD auch stärker geworden. Ich würde mal die gegenteilige These vertreten und sagen, weil die Brandmauer nicht konsequent genug durchgesetzt wurde, ist es dazu gekommen, dass AfD stärker wurde. Weil es hat ganz, ganz viel mit Normen zu tun. Mit Normen, die akzeptiert werden in der Gesellschaft oder eben nicht. Und Rechtsextremismus war in der Vergangenheit sehr stark stigmatisiert. Rechtsextreme Parteien wie NPD, DVU, Republikaner waren im Grunde in der rechten stigmatisierten Ecke. Da ist dann auch kaum jemand rausgekommen, bis auf das sehr enge Milieu, das diese drei Parteien hatten. Und in dieser Ecke befindet sich die AfD nicht. Hier ist es gelungen, auch durch Unterstützung der anderen Parteien, auch der Medien, sozusagen Sachen sagen zu können, die man vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so sagen konnte. Also ich rekurriere dabei auf die Versicherheitlichung der Migrationsdebatte. Wir sprechen über Migration sehr, sehr viel. Wir müssen auch über Sicherheitsprobleme in diesem Zusammenhang sprechen, aber wir haben es fast nur noch getan, wenn wir an den letzten Bundestagswahlkampf denken. Und das zahlt auf das Konto der AfD ein, nicht auf das Konto der anderen Parteien. Da tun sich einige schwer, das zu erkennen. Die verstehen das auch nicht so richtig und haben da auch andere Hoffnungen. Das kann ich persönlich nachvollziehen. Aber mit Blick auf die wissenschaftliche Forschung, kann man schon ziemlich eindeutig sagen, dass, davon am Ende nur das Original profitieren wird, also die Rechtsaußenparteien, wenn man bisher nicht sagbare Sachen sagbar macht. weil sie sich dann immer hinstellen können und sagen, ja, das sagen wir ja schon lang. Und schön, dass die CDU jetzt nach Jahren das auch mal sagt, aber wir sagen es schon länger. Und wenn die CDU ein Stück weit nach rechts geht, das sehen wir aus Österreich, was Sie Österreich angesprochen haben, dann bestand immer die Möglichkeit für die Rechtsaußenkonkurrenz der ÖVP, also die FPÖ, noch ein Stück weiter nach rechts zu gehen. Also das hat kaum nach rechts ein Ende. Und dadurch konnte die FPÖ die ÖVP bis heute vor sich hintreiben. Also es hat viel mit den Normen zu tun, dass man die aufrechterhält, dass Rechtsextremismus, dass Rechtspopulismus möglichst wenig fußfest fasst in der demokratischen Debatte. Da sind wir leider auch schon ein Stück weit auf einer schiefen Ebene, aber es ist noch nicht hoffnungslos, würde ich sagen. So, das ist das eine, das ist das Strategische. Und das andere, was die Parteien tun können, ist, sich zu demokratisieren. Also mehr Demokratie zuzulassen, diese Input-Legitimität zu steigern durch eine einerseits diversifizierte, deskriptive Repräsentation und andererseits durch mehr Partizipation, mehr Mitwirkung in den Parteien, zum Beispiel durch Vorwahlen. Teilweise kann man damit auch experimentieren, einfach mal ausprobieren. Funktioniert das ganz gut in einem Wahlkreis, in dem nächsten vielleicht nicht. Also da kann man einfach mal, braucht es die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Die ist leider an manchen Stellen in allen Parteien nicht so furchtbar stark ausgeprägt. Da werden gern die Sonntagsreden gehalten. Ja, wir müssen uns öffnen und wir brauchen mehr Mitglieder, und wir wollen auch mal neue Wege gehen. Aber wenn man dann auf der Umsetzungsbasis sich das anschaut, was Parteien tatsächlich tun, ist es oftmals mau. Das beobachte ich ja als Parteienforscher schon seit Jahren, dieses Phänomen, sodass ich da mehr und mehr zu der Schlussfolgerung komme, dass wir die Parteien als Öffentlichkeit unterstützen sollten auf diesem Weg, dass sie unsere Unterstützung brauchen, unsere Einmischung brauchen, unsere Forderung, dass wir buntere, diversere Listen sehen wollen, dass wir mehr Mitwirkung in den Parteien haben wollen, weil Parteien sind ja keine Organisationen, sozusagen private Organisationen, die machen können, was sie wollen für sich, sondern sie nehmen an der staatlichen Willensbildung teil und sind damit Teil auch ein wichtiger Teil sogar unserer repräsentativ verfassten Demokratie. Und da finde ich schon, vor diesem Hintergrund sollten wir Parteien nicht allein stehen lassen mit sich selbst, sondern sie ein bisschen kritisch-konstruktiv begleiten.
Das heißt aber, höre ich raus, dass wir als Bürger ja auch gefordert sind. Sie sprechen von der Mitwirkung, dass wir uns engagieren wollen. Und ich als Psychologin fand den Part ganz interessant. Oder man wählt ja auch Menschen in der Hoffnung, dass es einem besser geht. Aber die Frage ist ja immer, wenn ich nach der Eigenverantwortung schaue, was kann ich selber dafür tun, dass es uns mir besser geht und uns allen besser geht? Und dieser Part fehlt mir im Moment in dieser Gesellschaft. Wir schreien immer. Wir schreien unter Anführungszeichen, wenn jemand sich über Stadtbild etc. oder das Gegenteil beschwert oder diese Worte verwendet. Aber die Frage ist ja, wir sind immer eher im Angriff, als uns zu überlegen, was kann denn jeder Einzelne von uns selbst tun?
Ja, ich
Wenn wir immer weg von uns, habe ich den Eindruck, auf die Politiker, egal welcher Couleur. Aber die Frage ist ja, was können wir denn selber tun, dass es uns besser geht? Und ich glaube, dieser Part kommt, naja, zu kurz oder wird gar nicht beachtet. Also das Prinzip der Selbstwirksamkeit, glaube ich, ist ein großes Thema, dass Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, sie sind eher ohnmächtig und können sich nicht wehren in diesem System, können nichts dafür oder dagegen tun, dass es ihnen besser geht oder anders geht. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wir haben, die Selbstwirksamkeit.
Ja, würde ich so teilen, Frau Lackner. Man kann da vielleicht auch wieder unterscheiden, welche Ressourcen haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch diesen Weg zu gehen. Demokratie bedeutet Partizipation, Mitwirkung, Einmischung, Haltung zeigen, all das. Ohne das geht's nicht. Ich glaube, da hat in der Vergangenheit auch das zunehmend wichtiger werdende Social Media auch viel Ungutes getan, dass Menschen sich dann eher zurückziehen, weil sie sozusagen Bedürfnisse der Interaktion mit anderen erstmal scheinbar befriedigen und dann eben vielleicht dazu führen, gerade in ländlichen Regionen, wo man früher noch in das Lokal gegangen ist, um andere zu treffen, das heute nicht mehr da ist, weil keiner mehr kam, weil alle sozusagen Social Media konsumieren. Also ich glaube, da ist wirklich viel Ungutes durch Social Media passiert. Und das andere ist aber auch, dass die Menschen nicht unterschiedlich oder gleichartige Ressourcen zur Partizipation mitbringen. Also wenn man an eine Arbeiterin denkt, die eine 40-Stunden-Woche hat und was sie nicht alleinerziehend ist und Kind versorgt, dann hat die da weniger Ressourcen politisch zu partizipieren als andere Bevölkerungsgruppen. Insofern glaube ich, sollte man das auch mit einbeziehen und sagen, man findet dann auch für die Möglichkeiten, dass sie sich einbringen können, jenseits der Parteien. Parteien heißt, wer dort zugegen ist, das ist High-Intensity Participation, so nennen wir das, also ein sehr voraussetzungsvolles Engagement. An vielen Stellen oftmals jahrelang angelegt zu verschiedenen Themen. Das kann nicht jeder. Das müssen wir auch nicht von jedem verlangen. Aber wir können zum Beispiel viel mehr auf Bürgerräte setzen, die eben eine hohe Inklusionsleistung erbringen können, indem dort alle soziale Schichten zusammenkommen, deliberieren, sich in die Augen sehen, über ein Thema streiten, darüber überlegen, was ist der richtige Weg. Und das kann dann, glaube ich, schon auch bei frustrierten, politisch frustrierten Personen, Menschen, die sich abgehängt fühlen, zu einem Ergebnis führen oder zu einer Erkenntnis, dass das doch irgendwie gezählt hat, was sie gesagt haben, dass man darauf Wert gelegt hat, dass sie dort teil sind, dass es auch um ihre Perspektive ging. Ich weiß, Bürgerräte sind immer nur, betreffen immer nur eine kleine Anzahl an Menschen und es ist dann gerade bei sozial abgehängten Personen schwierig, sie dort überhaupt hineinzubekommen. Aber ob um bei unserem Bild zu bleiben, der alleinerziehenden Frau, der kann man dann eben was anbieten, dass man sagt, dieser Verdienstausfall für die 14 Tage, gibt da Sonderurlaub oder vielleicht auch nur eine Woche, je nachdem, wie lange die Zeitspanne ist, da kommen wir für auf. Um das sozusagen dir zu ermöglichen, dass du teilnehmen kannst. Und das zeigen die Ergebnisse zu Bürgerräten, dass wer dort einmal teilgenommen hat, tatsächlich anders rausgeht, mit einer anderen Sicht auf politische Zusammenhänge. Wir haben es eben gesagt, das ist nur ein kleiner Anteil, der davon betroffen sein kann. Aber die Leute reden ja mit anderen darüber. Das sind Erfahrungen, die sie dann auch weitergeben. Und ich glaube, diesen Weg jenseits der klassischen Repräsentation über Abgeordnete aus den Parteien, den sollten wir schon angehen. Nicht, dass wir damit alle Probleme lösen können. Das ist teilweise schon sehr, sehr weit vorangeschritten und hat auch andere Ursachen. Aber wir sollten zumindest diesen Weg nicht unversucht lassen.
Dann höre ich jetzt mal raus, wie Sie reden, dass die Demokratie noch nicht hoffnungslos verloren ist.
Nein, um Gottes Willen. Zumal nicht die deutsche Demokratie. Wir sind ja in der Konsensdemokratie. Das heißt, wir haben viele sogenannte Veto-Punkte im System vorgesehen. Das heißt, starke Institutionen, die gemeinsam an unserer Konfiguration mitwirken. Also woran denke ich? An das Bundesverfassungsgericht. Ich denke an die zweite Kammer, den Bundesrat, die Landesebene mit Landesparlamenten, Landesregierungen, einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einer zumindest im Westen teils starken Zivilgesellschaft. Und da könnten wir noch viel, viel weitergeben als bisher, so dass es, selbst wenn es dazu kommen sollte, dass eine Rechtsaußenpartei in einem Bundesland an die Macht kommt, damit nicht automatisch der Untergang der Demokratie eingeläutet wird. Aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, das sehr ernst nehmen und endlich auch an größere Baustellen herangehen. Die Parteiverbotsdebatte ist ja immer mal wieder ein Thema, also Initiierung eines Parteiverbots der AfD. Dazu würde ich sagen, wenn man diesen Weg geht und es initiiert, was dabei rauskommt, ist ja nochmal eine andere Frage und zieht sich auch über Jahre hinweg. Aber wenn man ihn geht, dann sollte man doch auch an anderer Stelle neue Weichenstellungen vornehmen, um nicht einfach sozusagen eine Partei zu verbieten und so weiterzumachen wie bisher. Das wäre mir dann zu wenig. Also da muss man auch sozusagen substanziell an das Thema Demokratiereform ran.
Dann nehme ich das mal als Schlusssatz, und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit Martina Lagner und mir heute über dieses Thema zu sprechen, dass Sie so vielen wirklich tollen Input gegeben haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Höhne.
Ich danke für die Fragen, Herr Schmidt, liebe Frau Lackner. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.